attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, wir steigen ein bei 7:6, 5:0 für Carlos Alcaraz. Jannik Sinner wird jetzt sein erstes Spiel im zweiten Satz machen. Davon gehe ich aus, aber vielleicht wird es auch das letzte sein. Parallel in Wien schaut der Tennisprophet Andreas Thürieu. Servus, Andi.
Servus, lieber Jens. Schön, danke, dass du meine Idee verwirklicht hast. Irgendwie, ich finde das persönlich sehr geil, wenn man selber noch nicht weiß. In dem Fall ist es natürlich, jetzt brauchst du kein Prophet mehr sein, es wird der Alcaraz machen, aber in dem Spiel so in der Schlussphase mit dabei zu sein.
Ja, 5-1. So, jetzt ist es passiert. Wollen wir gleich über dieses Spiel sprechen oder wollen wir, bevor es hier zu einem Ende kommt, über das ganze Turnier sprechen? Bitte, the court is yours.
Wirklich? Das ist lieb. Nein, ich würd bei diesem Spiel bleiben wollen und es dann zurückbrechen.
Bitte, brich zurück.
Wahrscheinlich verhält es sich dann so, das werden wir jetzt dann eh gleich wissen in ein paar Minuten, dass jetzt Break auf Break folgt vom Herrn Sinner und es steht dann 5-5. Aber noch ist es nicht so weit. Also wir halten bei 7-6, 5-1, jetzt auch bei mir. Ich habe einen verzögerten deutschen Sky, du bist mir wie immer eine Nasenlänge voraus. Naja, mein Eindruck war, dass der Sinner sogar mehr vom Spiel hatte, auch mehr fürs Spiel getan hat im ersten Satz. Und nur hat ihm das wenig genützt. Hat sich im Ergebnis nicht niedergeschlagen. Wenn man sagen möchte, ein bisschen glücklicher vielleicht Alcaraz in manchen Situationen. Aber was mir an dem so imponiert, ist diese Fähigkeit, auch wenn man glaubt, er ist jetzt ein bisschen, also sagen wir, ist der Sinner entscheidet, was sich abspielt. Wenn er die Chance kriegt, dann ist er da. Und auch wenn er unmittelbar eine vergeben hat, so wie im Tiebreak bei 6-4 eigener Aufschlag, dann verbeißt er sich umso mehr in diesen nächsten Rückschlag und reißt dem Sinner dessen Aufschlag wieder aus der Hand. Das war ja sehr spannend und da war es noch ausgeglichen. Und jetzt, glaube ich, ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass der Herr Alcaraz das für sich entscheiden wird, so wie sein Coach übrigens 2001 auch hier am Foro Italico gewonnen hat.
Ja, darf ich einen etwas größeren Schirm noch aufspannen?
Du darfst alles.
Ja, also für mich steht ja außer Frage, dass das die beiden besten Spieler der Welt sind. So. Und vor allen Dingen dann, wenn es auch ab kommenden Sonntag Best of Five in Roland Garros, wenn alles unter Anführungszeichen normal läuft, dann können die sich nur gegenseitig schlagen. Oder selber. Selber schlagen kann man sich auch immer. Aber gerade Best of Five, Alcaraz, wer soll ihn schlagen außer Sinner? So, und trotzdem, trotzdem war dieser erste Satz, wenn man sich die Statistik anschaut, ich glaube, die Winner-Bilanz war 9:6 für Alcaraz und beide hatten knapp 20 Unforced Errors. Und jetzt frage ich dich und mich auch ein bisschen, ja, war das jetzt so ein schlechtes Spiel? Ist es ein schlechtes Zeichen für das Männertennis, wenn die Fehler entscheiden und nicht die Punkte?
Nein, ist es gar nicht, weil du musst es unter dem Aspekt sehen, dass die natürlich höchsten Respekt voreinander haben und dass da jeder angespannt ist bis in die Zehenspitzen. Für mich hat sich das auch spielstrategisch geäußert. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das ist alles eigentlich sehr vorhersehbar. Ich habe jetzt Matchball, also der Alcaraz.
Ja, ja, bei mir ist auch Matchball, aber hat den zweiten jetzt auch schon vergeben, um dir ein bisschen vorzugreifen.
Okay. Ja. Danke, du nimmst mir jetzt die Spannung, ist ein Wahnsinn eigentlich. Aber nein, also ich finde, strategisch hat sich das auch geäußert und dann habe ich mir zurück überlegt für mich, naja, warum ist das so? Jeder, auch der größte Champion, was spielt der, wenn er ein bisschen unter Druck ist? Natürlich immer das, was für ihn am verlässlichsten erscheint, worauf er sich wirklich dann auch in jeder Situation verlassen kann. Was war das? Ein Smash? Das war der verhaute Smash, der bei dir schon verhaut war.
Ein
Und
paar
jetzt,
Sekunden vorher bei mir angekommen ist.
ja,
Ja, bitte.
genau. Hast du denn, du unterbrich mich, das hat dann so einen Charakter wie früher im Radio. Weißt du, Achtung, Achtung, hier, Wacker Innsbruck hat soeben ein Tor, was der wird das Kassen, wo sie sich gegenseitig unterbrochen haben. Die geilsten Sportradiosendungen aller Zeiten gibt es alles nicht mehr, wo einer hineinbrüllt, auf einmal während der andere was schildert, ja. Na gut, hat mich wieder aus dem Konzept gebetzt. Jetzt bleibe ich aber dabei. Möchtest du von dir wissen, wer gewinnt? Wieder out, oder? Nein, jetzt ist
Nein,
Einstand.
also es war jetzt keine Überraschung mehr, aber Carlos Alcaraz hat dieses Match gewonnen und ich glaube, dass der Jannik gut damit leben kann, weil es doch das Turnier, ich meine, das Match gegen Ruud, wir werden gleich dazu kommen, war unfassbar. Auch die Sätze 2 und 3 gegen Tommy Paul. Aber nur, ich finde es an das anschließend, was du sagst. Das war jetzt das 11. Match zwischen den beiden und ich glaube, die brauchen diese Matches auch. Bei aller Liebe für alle anderen, die die geschlagen haben. Aber die brauchen diese Matches gegeneinander, weil damit sie aneinander besser werden können. Und das war ja bei Djokovic und bei Nadal vor allen Dingen dann auch so, dass die halt immer besser geworden sind aneinander. Djokovic, Federer vielleicht gar nicht so, weil die vom Spiel für uns Zuschauer super zusammengepasst haben, aber eben so nicht ähnlich gespielt haben. Aber Djokovic und Alcaraz haben ja ähnliche Spielanlage gehabt. Und die sind immer besser geworden. Und genauso schätze ich das hier auch ein bei den beiden. Natürlich kann der Alcaraz ein paar Schläge mehr, aber deswegen mehr davon bitte bei jeder Gelegenheit. Natürlich, wenn der eine eins, der andere zwei ist, dann wird man die zwei nur im Finale gegeneinander sehen. Und ich finde es auch kein schlechtes Zeichen, dass so viel Fehler passiert sind. Und was ich halt auch spannend fand, ist dann, wie schlau der Alcaraz natürlich auch ist. Der hat ja im ersten Satz überhaupt keinen Stopp gespielt. Und ich denke mir, warum spielt er den Stopp nicht? Er kann den Stopp doch so gut. Oder vielleicht hat er einen gespielt. Aber man muss sich seinen Gegner halt auch herrichten. Und man muss sich den Gegner so lange herrichten, bis er eben nicht mehr damit rechnet, dass jetzt ein Stopp kommen könnte. Und im zweiten Satz hat er mit der Vorhand teilweise Cross-Stops gespielt, wo ihm nichts mehr eingefallen ist. Und
Willst du ein Autogramm von mir? Ich unterschreibe das alles eins zu eins, was du sagst. Ja.
bitte, bitte. Na, aber du setze du
Ja.
bitte fort. Und das ist natürlich das Faszinierende, finde ich.
Ja, naja, sicher, da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Für mich nur Wahres. Und dann muss man ansehen, die sind ein bisschen angespannt, noch nicht locker genug, auch um diese Intuition kommen zu lassen, finde ich. Und eine Ergänzung noch, das ist natürlich richtig. Das sieht so aus, als wäre es eine schlechte Partie. Es war aber nicht keine schlechte. Warum nicht? Weil diese vielen, vielen vermeidbaren Fehler ja ganz knapp waren. Das war um Zentimeter ins Out gedonnert, ja. Und wenn man sieht, mit welcher Präzision, welcher Härte, mit welchem Nachdruck da jeder am Werk ist, fast egal wie es steht, vom Risiko her, dann finde ich, ist das keine schlechte Partie. Ja, man könnte ein bisschen bekritteln, da hast du dich eh auch zu Recht gewundert, ich auch, dass sehr spät im ersten Satz dann erst Varianten kamen, und zwar vom Alcaraz, ja. Also mit diesem Stopp und so. Es gibt dann natürlich wieder, wenn man sich das jetzt anschauen wird, den Zusammenschnitt, wird man sagen, fantastisch. Aber also von spielerischen Höhepunkten war es nicht sehr fantastisch. Jetzt haben wir da eh die Statistik, schau her. Also minus 23 beim Sinner, was Winner und Fehler, und 1931 beim Alcaraz auch. Also das ist schon, das ist eine Seltenheit, da gebe ich dir recht, dass beide dermaßen negativ sind. Zumal ja jetzt im zweiten Satz der Alcaraz dominiert hat, finde ich in einer Deutlichkeit, die das nicht widerspiegelt. Ja, er ist dann natürlich dem Sinner irgendwie davongezogen, aber könnte nicht sagen, der Sinner hätte den Kopf hängen gelassen. Ich finde eher, da hat man dann gesehen, dass, was ich gemeint habe, dass wenn der Alcaraz ein bisschen das Gefühl hat, so, jetzt kann ich ein bisschen durchatmen, da war ja nur zu Beginn, waren ein paar Chancen für den Sinner in dem Satz, das hat er dann auch wieder nicht gemacht, glaube ich, nach 0:30 oder so. Und dann ist ihm der davon gezogen, aber wie? Und da kommt er dann natürlich unter die Räder. Vom Ergebnis her insgesamt muss man trotzdem sagen, finde ich, vom Sinner war es ein Batzenturnier, weil der gar nicht gewusst, wo er steht. Und da war natürlich auch Auf und Abs, vor allem gegen einen Herrn Paul. Das wollte ich auch noch einmal gesagt haben, wenn du den ersten Satz verlierst, 1-6, und dann selber so triumphierst, das ist dann schon auch toll, nicht? Also ich finde, der Sinner muss zufrieden sein. Und schade für die Italiener, aber wirklich rechnen hat man nicht damit dürfen, dass der auf Sand irgendwie den Alcaraz schlagen wird können, glaube ich.
Ja, also im ersten Satz hätte es auch andersrum ausgehen können, weil er hat ja zwei Satzmatches
Natürlich.
gehabt bei 15:40. Wer weiß, wie es dann läuft, aber ja, ich bin ja mittlerweile der Alcaraz Ultra geworden. Jetzt hat er Monte Carlo gewonnen, hat Rom gewonnen. Es ist schöner zum Anschauen. Und was halt bei ihm extrem auffällig ist, das hat Andrea Petkovic gesagt, das hat Patrick Kühnen gesagt. Je höher die Einsätze sind, umso konzentrierter ist er dann halt auch, vor allen Dingen, was es mit der Rückhand angeht. Die Rückhand hat natürlich die Rückhand-Rallyes, die Cross-Rallyes hat Sinner dominiert oder hat er weniger Fehler gemacht. Aber Alcaraz hat die Rückhand um drei Klassen besser geschlagen als in der zweiten Runde gegen Laszlo Czere zum Beispiel, weil er halt nicht so konzentriert war. Und wenn es drauf ankommt, dann ist er aber da. Und ja, es ist großartig. Ich meine, es war großartig, die beiden Jungs. Und schade für die Italiener, aber die haben ja bei den Frauen genug zu jubeln gehabt.
Jetzt sage ich was ganz blauäugig, man möge es auch nicht überinterpretieren, aber dann war es wahrscheinlich doch gut, dass Sinner nur 3 Monate Pause bekommen hat aufgrund des Vorfalls, weil sonst Sandplatzsaison Alcaraz völlig ungefährdet, glaube ich.
Ja, also es ist natürlich jetzt eine spannende Gemengelage für die French Open, auch mit dem Wechsel von Alcaraz, dass er Zverev überholt hat, dass er jetzt Zweiter in der Weltrangliste sein wird und dann eben dann frühestens im Finale auf Sinner kommen kann. Aber ja, dass Sinner Hamburg nicht spielt, das war, glaube ich, allen klar, nachdem er das Viertelfinale erreicht hat in Rom. Und jetzt müssen wir vielleicht ein paar Leute loben, die nicht ins Finale gekommen sind. Und ich fange gerne mit Lorenzo Musetti an, der immer mehr Spaß macht, Andi.
Ja, danke, dass du mir den aufgelegt hast. Das hätte ich auch genauso gesehen. Das macht eine richtige Freude, dem zuzuschauen. Ich finde ja auch, er spielt sehr attraktiv, also sowieso eine Augenweide, diese einhändige. Der spielt sie aber auch mit viel Flugbahn, auch die Vorhand manchmal. Aber wie sich der auch, finde ich, vom Mindset her verbessert hat, viel stabiler geworden ist, auch mit sich selber ein bisschen gnädiger, sage ich jetzt einmal. Ich meine, der kann sich ja nichts vorwerfen, weil was gegen Alcaraz, ja, mein Gott. Aber bis dahin, finde ich, war es sehr gut. Und auch hat er nicht gegen Zverev gewonnen, ich
Ja,
weiß jetzt
ja,
gar nicht.
ja.
Ja, danke, dass ich nichts durcheinander bringe. Auch das hat mir imponiert. Da habe ich wiederum gefunden, ja, dem Zverev fällt nichts ein, außer das, was er eh immer spielt. Also da. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber da war auch zu merken, und wenn du das so beobachtest und vielleicht auch so wie wir jetzt den Ton komplett mutest, dass also nichts zu hören ist und nur wirklich schaust auf die Körpersprache von der Ausstrahlung her, war da für mich klar, das wird der Musetti gewinnen irgendwie. Von der Zuversicht, von der, weißt du, in der Action, auch wenn er in den Schlägen ist und wenn er nicht viel überlegt, so eine unbewusste Ausstrahlung irgendwie war für mich klar. Der ist überzeugter von sich. Genauso war es dann umgekehrt, dass der gegen den Alcaraz diese Überzeugung gefehlt hat und der wieder ein bisschen filigraner gewirkt hat, der Herr Musetti. Aber das ist ja jetzt nicht was Positives. Ich finde, generell muss er die Entwicklung anschauen. Der hat auch länger gebraucht, dass er sich ein bisschen da hinaufspielt. Und jetzt kehrt er richtig dazu. Und wie du sagst, für mich eine fantastische Bereicherung, auch spielerisch. Und auch kämpferisch, das muss man ja auch einmal sagen, dass das ja alles sehr Italiener immer so elegant, filigran gewesen früher, von Panatta weg und so weiter, ja, hier und da hat er mal was gewonnen, aber der muss ja da Woche für Woche auch sich wirklich den Allerwertesten aufreißen und diese Ballwechsel mitgehen, gerade auf Sand. Und das finde ich sehr, sehr schön. Genauso wie ich jetzt schön finde, die gesamte Anlage Jens. Ich bin ja immer ganz begeistert. Warum bin ich so begeistert von Rom? Ich durfte bei allen drei Siegen des Muster dabei sein. 90 übrigens gegen den Herrn Chesnokov. Ganz glatt gewonnen, aus dem Nichts heraus. War der erste Masters-Turniersieg vom Tom, der noch immer da weit vorne dabei, ich glaube, er hat 9 dann gewonnen oder so. Das ist relativ viel in der Gesamtstatistik. Aber wurscht, und dann noch zweimal gewonnen, ich glaube 95, 96 gegen den Bruguera einmal, ich glaube eh im Paris Sieger, ja, 95, und dann noch gegen den Krajicek, habe ich alles vor Ort kommentieren dürfen im alten Stadion, aber so leiwand, und dann habe ich mich hineingeschmissen, du weißt, ich bin ja da oft ein bisschen, mir ist es dann wurscht, was da für Absperrungen sind und wann keiner schaut. Und bin geschwommen in dem Schwimmbecken, dass man das sieht, in den olympischen Pools ein bisschen. Und du bist ja auch so ein Schwimmfan. Also das sind Erinnerungen, die kann einem keiner mehr nehmen. Habe ich jetzt anbringen müssen, weil man da die Totale vom Stadion gesehen hat. Bitte red du weiter, weil ich komme sonst wieder ins Millionste vom Tausendsten.
Ja, na, ich will gar nichts sagen. Musetti ist zu loben. Ich finde auch Tommy Paul ist zu loben, weil der ja ein Halbfinale zu verteidigen gehabt hat. Und alle gedacht haben, naja, das war letztes Jahr Zufall, dass ein Rom auf Sand ins Halbfinale kommt. Hat er noch einmal geschafft und der erste Satz war brillant. Aber das ist natürlich auch lässig Sinn, hat er dann im Interview gesagt, naja, Tennis kann es schnell gehen, munter putzen, weitermachen, gewinnt den zweiten Satz 6-0, dreht alles komplett um. Also Tommy Paul möchte ich loben und fällt mir sonst noch jemand ein? Ich war ein bisschen überrascht, ganz ehrlich, dass der Hurkacz-Hubi, der ja lange nicht gespielt hat, wieder so relativ weit gekommen ist. Ist dann gegen
Noch
Paul
dazu auf
rausgeflogen,
Sand,
noch
gell?
dazu auf Sand, ja, und dass der gegen Mensik gewonnen hat, da hätte ich ehrlicherweise lieber den Mensik als Sieger gesehen. Aber das sind so die Spieler, die mir ad hoc einfallen bei den Männern, die ich loben möchte.
Ich möchte noch ein Lob aussprechen, und zwar, weil ich es wahnsinnig fair gefunden habe und schön. Wann ich verliere, ja, als Turniersieger einer letzten Woche und mich zählen habe dürfen bis zu diesem Moment, zu den Mitfavoriten für Paris, und dann kriege ich vom Sinner 0 und 1 oder 1 und 0 und lob ihn dann aber noch und freue mich. Das hat einst übrigens auch der Mats Wilander gemacht, habe ich auch kommentieren dürfen, war übrigens in München, Davis Cup Finale gegen Deutschland, und der Mats hat gesagt, weil alle, der Becker hat den durch Sonn und Mond, ich glaube 2-2-2, und die Gemengelage, wie du immer sagst, war aber so, dass der Wilander Nummer 1 der Welt war. Der Boris hat den dort zerlegt mit, und dann sagt er, und dann haben die, naja, aber traurig bitte. Und er sagt, na, ich habe den besten Platz gehabt als Zuschauer. Und ich kann ihm nur gratulieren. Und so eine Aussage muss man zusammenbringen. Also ich meine, vom Gedanken her das Gleiche, was jetzt der Rüd gesagt hat, und dass der auch nicht da irgendwie noch Schmutzwäsche wegen Doping und hin und her. Also das hat alles nicht, Entschuldigung, jetzt habe ich den Ton wieder aktiviert. Es wird gerade dem Sinner zugejubelt, wer es hören will.
Ja. Und ich glaube, die sprechen jetzt auch miteinander, aber ich spreche ja weder Italienisch noch sonst irgendeine Fremdsprache. Und ja, nein, nur zu. Und ich kann mich aber erinnern, dieser Belag damals, auf dem der Becker den Wilander 2-2 und 2 oder wie auch immer geschlagen hat, der war so schnell, dass kein Ball höher als 10 cm aufgekupft ist. Und das hat natürlich dem Spiel von Mats Wilander nicht wahnsinnig geholfen.
Da hast du recht. So wie meistens. Ich
Ja.
weiß nicht, ob das nicht, nein, es war nicht das Finale, es war ein paar Jahre später, aber eines war, Gott hab ihn selig, Michael Westphal, ja, der gegen den Edberg verloren hat, und da ist was passiert, das muss 85 gewesen sein, war ich auch schon vor Ort als begeisterter Fan. Der Grünedl hat gesagt, der Thürieu ist so lästig wie ein Zeck, dann akkreditiert man halt. Der darf zwar noch nichts, keine Berichte, aber der will dabei sein. Das hat ihm imponiert in weiterer Folge, und mir hat es nicht geschadet, weil ich bin dort hingefahren und wollte halt. Und da habe ich mir gemerkt, diese Szene, vielleicht, wer es noch weiß von den älteren Zuschauern, da ist irgendwann einmal der Westphal ausgerutscht, weil der Teppich, dieser
Ja, ja,
aufgelegte
ja.
Teppich, da kannst du dich erinnern,
Ja.
er hat eine Welle geschlagen und auf einmal liegt er dort. Ich weiß nicht, ob der Punkt wiederholt wurde, aber das habe ich sonst nie wieder gesehen. Das war so, als wäre es in einer Turnhalle, auf diesem Parkett liegt der Teppich und der rutscht halt dann weg. Und das bei einem Davis-Cup-Finale war doch einigermaßen bemerkenswert. Edberg hat, glaube ich, in 4 Sätzen dann den entscheidenden Punkt geholt.
Der gute Stefan Edberg. Ich habe Mats Wilander heute, glaube ich, gesehen, die ganze Zeit, nicht weit von
In
Flavia
München
Tennisplatz.
ist er spazieren gegangen,
Na,
mit bei
da, aber
dir.
ich war mir nicht sicher, jetzt in der ersten Reihe da in Rom. Ja, so, aber das ist neben Flavia Pennetta und Francesca Schiavone. Zwei Plätze weiter gesessen. Jetzt habe ich ihn nicht mehr gesehen, deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht kommt er zur Siegerehrung ober. Da habe ich ihn noch nicht bemerkt. So, weiter geht's im
Ja.
Text. Wollen wir
Ich
gleich
habe
zu.
auch, Entschuldigung, ja, nein, ich bald zu den Damen. Ich wollte dich nur fragen, weil du ja wahrscheinlich besser aufgepasst hast, wie immer, als ich. Mich hat gewundert, ich würde es so einordnen, als wäre er eben noch gut gesinnt und ein Freund und möchte auch noch weiterhelfen, dass der Herr Kehil in der Box weiterhin sitzt, wo doch der Herr Magnozzi, glaube ich, jetzt wieder der alleinige Sinnertrainer ist.
Nein, nein, die sind ja die beidseitigen Sinner-Trainer, aber Darren Cahill hat schon zu Beginn des Jahres gesagt, dass er nur bis Ende des Jahres das noch machen möchte, sprich nach den ATP-Finals.
Machst du eh weiter.
Dann macht es nur der Vagnozzi. Ja. Aber bis Ende des Jahres ist der Darren Cahill noch als zweiter Mann dabei. Oder als gleichberechtigter so, erster Mann. So.
Das habe ich falsch verstanden. Ich habe gedacht, er hätte sich damit schon verabschiedet und mit der Pause eh schon rausgenommen.
Nein. So. Ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, Carlos Alcaraz als Sieger bei den Männern gehabt und ich habe Coco Gauff als Siegerin bei den Frauen gehabt und ich war auch
vor, war's gut.
Ja,
du warst gut.
Ich war vor diesem Finale eigentlich wirklich zu 82%. 82% davon überzeugt, dass die Gauff das gewinnen wird, aber Jasmin Paolini hat sich, und das muss mir, glaube ich, hoch anrechnen, durch diese ganzen Massen tatsächlich inspirieren und anfeuern lassen und ist nicht irgendwie unruhig geworden. Und das ist, da sage ich Respekt. Respekt, Jasmin Paolini. 4-2 im Finale. Gauff verliert nach Madrid das nächste Tausender-Finale. Bad for her. Es wird sie sportlich kränken, finanziell vielleicht nicht so sehr. Aber man muss ja sagen, ich weiß nicht, ob das gesehen ist, aber Paolini gegen Diana Schneider muss eigentlich schon draußen sein. Hat den ersten Satz verloren, liegt im zweiten 0-4 zurück, gewinnt den Satz 6-4, liegt im dritten 0-2 zurück, gewinnt den dritten Satz 6-2, also zweimal sechs Spiele in Folge gemacht. Und da sage ich nur, bravo, Jasmin, super Erfolg. Und dann gewinnt sie auch noch das Doppel. Also ja, da bleibt kein Auge trocken und kein Wunsch offen.
Keines, überhaupt nicht aus italienischer Sicht. Ich glaube, die Raffaella Recchi oder Reggi oder wie sie, Recchi hat es geheißen, ja, war die letzte italienische Siegerin. Und da sieht man auch die Bedeutung. Und natürlich war das so, wie du gesagt hast, ich glaube, dass diese nirgendwo anders auf der Welt hätte sie so dominieren können. Und das ist das Schöne, wenn man auf der Welle der Begeisterung der eigenen Fans dann zu Hause so etwas zusammenbringt, nicht? Aber irgendwo dann doch für mich ein positiver Unfall, wenn man so möchte, weil das kann in Konstanz nicht weiter passieren, finde ich. Ich würde nicht Unrecht tun, aber die hat eh schon mehr als das Maximum aus ihrem Spiel herausgeholt. Dann gelingt da halt so ein Tag, es gelingt dir so ein Turnier, wo's amassen auch noch hast, weil wie du sagst, Jens, um ein Haar, wäre sie ja gar nicht ins Finale gekommen und ich hätte sogar zu 200% auf die Gauff gewettet und dich noch mehr verehrt, während ich mir wieder gedacht habe, hoffentlich plattelt er mich nicht auf, der Jens, weil bei mir, für meine Tipps kann man nur sagen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Ich kann mich leider auch nicht mehr daran erinnern, was ich prophezeit habe.
Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht, aber Arina Sabalenka ist ausgeschieden.
Das Sabalenka hätte ich, genau, ja, das hätte ich gehabt. Ja. Entschuldigung.
Sabalenka, ja, erste Niederlage gegen Zheng Qinwen und die hätte natürlich das Halbfinale gegen die Gauff auch gewinnen können. Ja. Hat auf das Match serviert im dritten Satz, verliert es dann im Tiebreak des dritten Satzes. Ja, na gut.
Aber es war für mich, wenn ich da anschließen darf, es waren enge Resultate, so wie wir sie jetzt eben auch nacherzählen. Aber ich habe mir gedacht, das Niveau war eigentlich sehr hoch. Also auch von der Spannung her, auch wieder zu sehen. Ich habe gedacht, Schenk wird das gewinnen. Gegen die Gauff war nicht so, aber es waren spannende, es waren auch gute Spiele. Es waren nicht so Serien an verheerenden Fehlern. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass die Schenk jetzt sonderlich nervös geworden wäre, sondern im Gegenteil, die Gauff sich das noch geholt hat. Also ich finde, das Niveau war sehr gut. Man hat schon spannende, gute Spiele. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich so ein spannendes und auf hohem Niveau stehendes Finale gesehen habe. Vielleicht war es auch nur ein Glück, dass ich solche Partien gesehen habe, die halt wirklich dann so verlaufen sind und andere wären wieder schlechter gewesen sein. Aber mein Eindruck vom Gesamtturnier war, so wie jetzt auch vom Finale, dass man sich eben nicht täuschen lassen soll, nicht immer von der Statistik so viele vermeidbare Fehler. Man muss ja dann auch wirklich berücksichtigen, wie sind die zustande gekommen, mit welchem hohen Risiko und mit welchem Animo da Punkte machen zu wollen.
Animo ist ein schönes Wort. Ja, keine Frage. Und jetzt wird es so sein bei den Frauen, was ja sehr spannend ist, dass Jasmin Paolini Iga Świątek überholt hat in der Weltrangliste. Das heißt, Świątek wird bei den French Open, die sie in den letzten 5 Jahren 4-mal gewonnen hat, an Position 5 gesetzt sein. Das heißt aber auch, dass es möglich wäre, es ist eine 25% Chance, dass das passiert, dass Świątek schon im Viertelfinale gegen Sabalenka dran kommt und käme. Und das wäre lustig. Und irgendwie, ja, ich weiß gar nicht. Die Weltrangliste lügt nicht. Und wenn über die
Ja.
letzten 12 Monate 4 Leute besser waren als Iga Świątek, dann ist es auch okay, dass sie Fünfte ist. Aber trotzdem würde ich sie im Viertelfinale ja spannend finden. Also jeder der 4 Erstgesetzten, zu dem oder zu der, die Świątek dann auf den Ast kommt, wird sie denken, na, keine gute Auslosung. Aber das nur als übergeordnetes
Ja.
Thema.
Na, es ist natürlich jetzt ganz wichtig, weil das kommt ja immer näher und alle fragen sich schon, ich meine, nichts gegen Straßburg oder auf Genf, aber es wird nicht dieselbe Wertigkeit haben und fühlen sehr wurscht sein, wie auch wahrscheinlich uns. Also darf man jetzt schon nach Rom da ein bisschen wirklich schauen, wer kristallisiert sich heraus. Für mich ist nur ein Gefühl, also Sabalenka hat mir jetzt wieder gar nicht gefallen. Jetzt gehe ich weg von dem Tipp, dass sich die das holt und sich nur selber schlagen kann. Ich glaube, dort kann auch wieder eine große Überraschung in der Luft liegen. Vielleicht mit einer ganz neuen Siegerin. Paulini würde ich mich freuen, sehe ich aber nicht. Ich glaube, die war eh recht weit, auch voriges Jahr, da war das bei Olympia oder irgendwann im Semi war es doch dort oder war es sogar im Finale. Ich weiß nicht mehr so genau, aber die als Paris-Siegerin glaube ich nicht. Aber irgend sowas in der Art mit einer Überraschung schon bei den Damen. Und bei den Herren, wenn ich es jetzt vorwegnehme, ja, denke ich doch, Alcaraz, außer der Strumpf da hat, ja, jetzt kann er sich eh eine Woche kann er sich jetzt regenerieren. Also da glaube ich nicht, dass den irgendeiner packen wird, überhaupt über diese Marathon-Distanzen, die ja jeden zweiten Tag möglich werden.
Ja.
Jetzt habe ich schon was vorweggenommen, ich weiß ja gar nicht. Ich bin auch gar nicht böse, weil du wirst ja wahrscheinlich schon früh in Paris sein. Wollen wir nächste Woche dann nichts mehr machen als Vorschau. Darum habe ich mich jetzt schon ein bisschen, jetzt interessieren mich natürlich deine Tipps auch.
Na, es geht ja am Sonntag schon los mit dem Hauptfeld, am
Ja,
kommenden,
eben.
heute in einer Woche. Das heißt, also zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung in 6 Tagen. Ich werde am Donnerstag schon nach Paris fahren, dann den Media Day mitnehmen, vielleicht mit dem Ofi, den ich mir bestellt habe, aber der Ofi hat sich in Genf qualifiziert. Und ich bleibe bei meinen Rom-Tipps. Also ich glaube auch Alcaraz, bin ich mir, ich glaube es nicht nur, ich wünsche es mir auch, ganz ehrlich, weil es ist einfach grandios. Ich habe die Dokumentation immer noch nicht gesehen und weil irgendwie... Ich möchte mich aufs Sportliche konzentrieren und da war es ja nicht. Da brauche ich diese Dokumentation nicht, aber ich würde es mir wünschen, weil es lässig ist, weil man bei ihm den Eindruck hat, er hat halt Spaß beim Tennis, weil er dann manchmal trotzdem auch ein bisschen nachdenklich ist. Also Alcaraz und ich bleibe bei Kokkoff, die war auch schon im
Ja.
Finale und Jasmin Paulini war letztes Jahr im Finale.
Ach doch, ja.
Ja, da kann halt viel passieren, aber wenn du jetzt sagst, so auf den. Mir fällt jetzt gerade niemand ein, außer vielleicht jemand, die der Oliver immer gern auf dem Zettel hat. Und das wäre dann jemand wie Elina Svitolina, aber die darf halt nicht gegen die Sabalenka drankommen. Ich weiß nicht, wie das Head-to-Head ist, aber ich glaube, die letzten Spiele sind nicht gut ausgefallen. Aber sonst bei den Frauen fehlt mir, also Jessica Pegula wird 3 gesetzt sein, die wird es nicht gewinnen. Dann auf Goff hoffe ich und das würde ich auch gut finden. So, ja, schwierig. Aber ich bleibe bei Alcaraz und Goff. So schaut's aus.
Ja. Mir ist noch was aufgefallen, Jens, nachdem wir jetzt schon fast am Ende sind, gefühlt. Mir ist was aufgefallen, was mit nichts was zu tun hat, was ich aber rührend finde. Und warum ist es mir aufgefallen? Weil ich ins Nachdenken kam und weil ich durfte jetzt ein Bundesligaspiel, TC Haarland, das ist da ein Ortsteil von St. Pölten, moderieren vor Ort, weil ich zu dem Club ein Nachverhältnis habe. Und die haben begonnen, plötzlich ihre Mannschaft einlaufen zu lassen bei der Eröffnung. Jeder dieser Stars des Clubs mit einem ganz kleinen Mini-Zwerg an der Hand. Ja? Und das war so rührend. Und dann habe ich das auch moderiert und die Vornamen. Und die Kinder haben so eine Freude gehabt. Und dann ist mir bewusst geworden, das ist ja auch international so. Ich kann mir aber nicht erinnern, seit wann ist das so? Und ist das vom Fußball übernommen worden, wo ich es schon länger in Erinnerung habe? Aber mir ist dort zu bewusst, ich war richtig gerührt und habe Gänsehaut gehabt, was so ein kleiner eine oder Mädchen für Freude hat, wenn da das Idol, weißt du, oder dann Weltstars und die gehen da Hand in Hand mit denen hinein, was das für Bedeutung hat, ist mir früher nie aufgefallen. Aber ist, finde ich, ein schöner Aspekt. Ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt.
Ja, es gibt es, glaube ich, auch nicht bei allen Tennisturnieren, aber immer öfter. Und was ich halt bei manchen Tennisturnieren schön finde, und mir ist das in Stuttgart aufgefallen, erstmals, ich glaube, in Wien haben sie es auch gemacht, dass wenn die Ballkinder wechseln, dass sie das auch sagen. Ja, jetzt, es gibt einen Wechsel bei den Ballkindern, begrüßt mit uns bitte Peter, Sabine, wen auch immer. Peter und Sabine, zwei uralte, klassische österreich-deutsche Namen, aber es gibt sicherlich auch modernere Namen, die da begrüßt werden. Aber das taugt mir auch, wenn die Kinder reinkommen und du weißt, das ist der Schorsch, der da hinten in der Ecke steht. Das finde ich auch nett, aber da gebe ich dir natürlich völlig recht. Kinder an die
Ja.
Macht, das war's für
Du, in
heute.
diesem Sinne, ja, in diesem Sinne könnte man uns jetzt verabschieden. Ich führe dich an der Hand nach Roland Garros, aber nur bis zur Grenze, weil ich werde dann den Werner Schlager bei einer Exhibition kommentieren dürfen vor Ort. Meinen lieben Freund als Tischtennis-Weltmeister, den wir auch schon in der Sendung gehabt haben. Aber ich beneide dich für deine Roland Garros ab Donnerstag. Baba.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.